Religion und Bildung. Welche Bedeutung hat die Religion in der Schule? Kirchenaustritte sind an der Tagesordnung. Die Säkularisierung nimmt zu und die Gesellschaft wird immer pluraler. Was hat das für Auswirkungen auf den Religionsunterricht? Heute im Resonanzraum Bildung, ein Podcast der PH Zürich. Zu Gast Rolf Bossart von der PH St. Gallen und Urs Schellenberg von der PH Zürich. Moderation Wiltrud Weidinger.
Die Anzahl der Personen ohne Religionszugehörigkeit ist laut Bundesamt für Statistik von 7,5% im Jahr 1990 auf 33,5% im Jahr 2022 angestiegen. Der Anteil an katholischen und reformierten Christen und Christinnen liegt 2022 bei knapp 53%. Tendenz sinkend, und wohl nur der kleinere Teil zählt sich zu den praktizierenden Christen und Christinnen. Die Zunahme einer holistischen Spiritualität ohne Religionszugehörigkeit scheint sich gemäß einer Studie zu Religionstrends in der Schweiz aus dem Jahr 2020 auch nicht abzuzeichnen. Welchen Einfluss hat die zunehmende Säkularisierung auf den Religionsunterricht an den Schulen? Und welche Bedeutung nimmt die Religion heute in der Bildung überhaupt ein? Dies schauen wir mit Rolf Bossart und Urs Schellenberg genauer an. Rolf Bossart ist Dozent und Institutsleiter für den Fachbereich Ethik, Religion und Gemeinschaft an der PH St. Gallen. Daneben ist er für das Institut Gesellschaftswissenschaftliche Bildung zuständig. Urs Schellenberg ist Dozent in Religionskunde und Ethik der Sekundarstufe 1 an der PH Zürich. Des Weiteren ist er Bereichsleiter und Co-Leiter des Netzwerks Fachdidaktik RKE. Sehr schön, dass Sie heute hier im Studio bei uns sind. Mein Name ist Wiltrud Weidinger, ich leite das Zentrum für Unterricht und transkulturelles Lernen an der PH Zürich und moderiere diesen Podcast. Gleich eine Frage zu Beginn an Sie beide. Was bedeutet denn Religion für Sie persönlich, Herr Schellenberg?
Zuerst mal vielen Dank für die Einladung zu dem Podcast. Religion beschäftigt mich beruflich wie auch privat schon so lange, dass es schwer ist, beides voneinander zu trennen. Seit vielen Jahren beschäftige ich mich mit Religion, zuerst als im Studium von der Religionswissenschaft und später jetzt in Bezug auf Bildung. Und bis heute interessieren mich vor allem Menschen in Bezug auf Religion. Und im Privaten gibt es unterschiedliche Elemente, vielleicht eher traditionellere, und zwar dann in der Familie, wenn wir zum Beispiel Weihnachten feiern. Oder ich habe einen katholischen Teil in der Familie, dort gehen wir regelmässig zum Antonius gehen, einen Fünfliber abgeben, wenn wir wieder mal etwas gefunden haben, das uns verloren gegangen ist. Und ganz privat ist es vielleicht am ehesten dort zu finden, wo ich mich frage, in welcher Beziehung ich zu der Welt stehe. Mhm. Das würden viele vielleicht gar nicht mehr als religiös erachten, aber dort wird es für mich dort geht es für mich vielleicht das Nächste von. Mhm. Von das haben wir andere unter Religion verstanden.
Vielen Dank. Herr Bossart, ist das für Sie auch so ähnlich? Also es sind ja verschiedene Dimensionen, die Herr Schellenberg da gesagt hat.
Ja, auf jeden Fall beruflich und privat. Das sicher auch. Stichwort von den Menschen würde ich aufnehmen. Für mich sind Religionen grosse Selbstverständigungsunternehmen von Menschheit. Und wenn ich etwas wissen, verstehe über Menschen und Menschheit, dann gehe ich zu den Religionen und lernt dort immer etwas Neues dazu. Für mich privat ist es mehr ein Denkraum und ein Vorstellungsraum, dort, wo ich mir das Zeug nicht mehr vorstellen kann. Und auch ein Handlungsraum, also eine Praxis, auch dort, wo ich eigentlich gar nicht mehr machen kann.
Vielen Dank. In der Schweizerischen Bundesverfassung steht ja am Anfang die Präambel «Im Namen Gottes des Allmächtigen». Ist das ein mythisches Überbleibsel aus dem 19. Jahrhundert oder hat das Ihrer Meinung nach heute auch noch seine Bedeutung?
Also es ist sicher umstritten und wenn etwas umstritten ist, hat es eine gewisse Bedeutung. Für mich hat es durchaus eine Bedeutung. Es ist wieder Hinweis auf uns als demokratische Bürger und Bürgerinnen, um zu zeigen, die Wahrheit haben wir nicht, es ist noch jemand anders. Wir haben auch nicht die Allmacht, ja, sondern wir teilen die Macht. Und es ist auch nicht alles von uns abhängig. Ja. Es ist in dem Sinn, könnte man auch sagen, ja, Gott. Es ist als Hoffnung, aber vielleicht auch nicht viel religiöser als ein OMG von Jugendlichen, oh mein Gott, und so. Im Sinn von, das ist jetzt nicht mehr bei uns. Ja. Also von dort her hat es durchaus eine Bedeutung.
Ja. Sie nicken, Herr Schellenberg, Sie sehen das ähnlich.
Ich glaube, ob es noch gerechtfertigt ist, das müssen wir die Bürgerinnen und Bürger fragen. Also das wäre so im Fall von einem nächsten Volksentscheid. Mir gefällt aber persönlich auch darüber ausweisen, vor allem so ein bisschen über das anthropozentrische Ausweisen. Gleichsam kommt es in einer sehr religiösen Sprache daher, und zwar in einer sehr spezifischen religiösen Sprache, in der sich viele Menschen nicht mehr wiederfinden würden, die keine Resonanz mehr in dem finden. Und ich finde, es würde sich lohnen, darüber nachzudenken, was ein inklusiveres darüber hinausweisen wäre.
Ja, also auch die Formulierung sich zu überlegen oder die Sprache eigentlich zu überlegen. Demokratie braucht Religion heißt ja auch ein Vortragstitel von Hartmut Rosa aus dem Jahr 2022. Sozusagen auch ein Plädoyer dafür, dass die Gesellschaft auch heute noch der Kirche und der Religion bedarf. Inwieweit würden Sie die Religion als Stärkung für die Demokratie auch ansehen? Also wir haben schon ein bisschen etwas dazu gehört, aber wie sehen Sie das, Herr Schellenberg?
Ich glaube, wir müssen zuerst mal klären, was er genau unter Religion versteht in dem Moment. Wenn wir Religion als institutionalisierte Religionen anschauen, dann glaube ich, sind sie bereits zum Teil stärkende Elemente der Demokratie, weil sie Teil haben der demokratischen Prozess. Je öffentlicher sie das machen, desto besser. Gleichsam sind sie auch demokratischen Formen ein Stück weit unterworfen. Das heisst, wenn sie zum Beispiel öffentlich-rechtlich anerkennen, sie müssen sie demokratische Strukturen aufweisen. Also das ist eine enge Verflechtung. Und wenn ich jetzt aber an Hartmut Rosa denke und wie er über das redet in seinem Büchli, bin ich gar nicht so sicher, ob er es so stark an eine Religionsgemeinschaft würde anbinden, wenn er einen Vortrag nicht vor einer katholischen Diözese gehalten hätte.
Ja.
Ich habe den Eindruck, dass er das der Situation verschuldet macht, aber dass er sich eigentlich eher fragt, was bietet Religion an im Hinblick auf die Frage, in welcher Beziehung wir zur Welt stehen. Und er attestiert ein bisschen eine Abnahme von einem Urgrund, einem positiven Urgrund, von dem her wir auf die Welt blicken. Und er sagt, Religionen haben eine mögliche Antwort auf das. Das finde ich eine interessante Frage. Und ich finde, sie bietet das zum Teil auch. Und jeder demokratische Diskurs muss sich fragen, wie stehen wir zu unseren Menschen und unseren Mitwesen. Gleichsam bietet aber Religion auch das Gegenteil an, nämlich gute Grundlagen, um uns andere unterwerfen und Natur auszubieten und zu zerstören. Insofern wäre ich nicht ganz so weit gehen wie der Hartmut Rosa, aber ich finde es einen interessanten Ansatz, der diskussionswürdig ist.
Ja. Wie sehen Sie das, Herr Bossert? Also diese mehrdimensionale Bedeutung auch von Religion oder die Auslegeordnung eigentlich auch. Also nicht nur eben eine Fürsprecherin oder ein Instrument für Demokratie, sondern genau das Gegenteil.
Durchaus ist das ein Potenzial von Religion. Religionen sind weder gut noch schlecht, sondern haben auch bestimmte Potenziale, die halt in einem bestimmten Rahmen zum Tragen kommen oder nicht. Und insofern ist der institutionelle Teil, den du vorher angesprochen hast, sehr wichtig. Jede gesunde Demokratie braucht neben den staatlichen Institutionen sehr starke nichtstaatliche Institutionen. Viele könnte das sein. Das ist aber jetzt nicht so religionsspezifisch. Es ist einfach ein Fakt, dass das so im Moment ist. Insofern tragen sie dazu bei, zur Diskursivität von einer gelebten Demokratie. Ein zweiter Punkt jetzt von einem positiven Potenzial ist für mich das Üben vom Denken in Widersprüchen. Also in gelebten Religionsgemeinschaften ist das eigentlich ein genuiner Teil davon. Es ist etwas da, wenn ich über Gott nachdenke, und es ist gleich nicht da. Ich mache etwas, nützt etwas, wo ist die Wirkung? Ich hoffe, ich kann nicht. Also es gibt dauernd Ambivalenzen auszuhalten und eben auch im Gottesbild positive, negative Aspekte und so weiter. Also das Denken in Widersprüchen, was sehr wichtig ist für Demokratie, wird eigentlich dort geübt, wenn es richtig verstanden wird.
Ja. Also auch ein Raum, um genau das zu lernen, oder? Um das Aushalten dieser Widersprüche zu lernen, um auch Ambivalenzen zu ertragen, um auch zu philosophieren, oder?
Ja.
Und nachzudenken über das Leben. Ich möchte gerne Ihnen beiden eine These vorstellen. Die These lautet, je höher die Bildung, desto tiefer die Zugehörigkeit zu einer Religion. Gibt es Ihrer Meinung nach einen Zusammenhang zwischen der zunehmend höheren Bildung der Leute und der steigenden Tendenz zur Säkularisierung?
Also ich bin nicht auf den absolut neuesten Stand, was die soziologischen Forschungen anbelangt. Aber ich glaube, es gibt keine eindeutige Korrelation. Also, wenn wir zum Beispiel in die USA schauen, wo sehr hohe Bildung hat, sind gleichsam auch sehr hohe Bedeutung von Religion. Es gibt Studien so aus den 13er Jahren in der Schweiz, aha, wo man geschaut hat, wie es um die Religiosität von Jugendlichen steht. Und dort hat man auch geschaut, wie das im Zusammenhang steht mit der Bildung der Eltern. Mhm. Und grundsätzlich hat man feststellen, dass je höher die Bildung der Eltern, desto weniger haben sich die Jugendlichen bezogen auf Religion gezeigt. Also selber weniger beschrieben als religiös und Ähnliches. Interessant ist dort, wenn sie es noch verglichen haben mit, ob sie aus Haushalt kommen mit Migrationshintergrund oder ohne, mhm, ist es so, dass in den Familien, die wenig oder keinen Migrationshintergrund haben, höhere Bildung eher zu einer Nähe zur Religion geführt hat, nämlich als Bildungsinteresse, als Bildungsgut. Mhm. Während es bei Jugendlichen, die Familien mit Migrationshintergrund hat es eher dazu geführt, dass sie sich von Religion tendenziell eher distanziert. Mhm. Also eigentlich, okay, gegen dem, wie man es von außen so würde erwarten, sondern
Befund. Ist das auch das, was Sie wahrnehmen, Herr Bossard? Oder?
Also ich würde wie einen Aspekt von ich würde den Aspekt der Bildung eigentlich mehr mit einem materialistischen Aspekt verbinden, mit einem schichtspezifischen Aspekt. Insofern Bildung häufig auch zu höherem Einkommen und höherem Wohlstand, ja, führt, gibt es vielleicht schon eine Korrelation, aber mehr über das. Also Religion, ja, kommt eigentlich schon erst dort wirklich Virulenz über, wo Begrenzungen auftauchen, wo, ja, das Leiden manifest wird, ja, und wo auch Zugehörigkeiten nicht über andere Kanäle gemacht werden können. Also ich fühle mich dann vielleicht in einer Gesellschaft, so wie sie ist, nicht zugehörig oder in bestimmten Berufsfeldern weniger. Und dann kann Religion eine Ersatzzugehörigkeit sein oder eine Ersatzgemeinschaft für anderes Fehlens. Also immer, wo etwas fehlt, wo ein Mangel ist, mhm, wo das Leiden erscheint, ist Nähe zu religiösen Praxisformen und, ja, und Denkformen eigentlich spürbar. Und ja. Insofern, ja, gibt es einen Zusammenhang.
Ja. Ja. Darf ich es noch schnell ergänzen? Ja. Ich glaube, man muss da auch immer die jeweiligen konkreten Kontexte, mhm, anschauen. Weil eine Frage ist, ob innerhalb von einer Gesellschaft die Religion eine Plausibilität hat. Und das hängt sehr von der Geschichte vom jeweiligen Ort zusammen. Mhm. Und je nachdem, wo, in welches Land oder in welchen Kanton wir schauen, ist das sehr, sehr unterschiedlich. Mhm. Das heisst, wenn ich im Leiden bin, ist der Rückgriff auf Religion nicht automatisch geben. Aber wenn es eine höhere Plausibilität hat und mich die Gesellschaft auch stützt in dem Entscheid, dann ist es naheliegend, dass ich das mache. Wenn es umgekehrt ist, wende ich mich vielleicht anderen Sachen zu, Umgang zur Psychologin oder Ähnliches. Das ist nicht mein einziges Refugium, wenn es mir schlecht geht.
Ja. Es gibt ja auch verschiedene Formen oder verschiedene Formen des Auslebens, oder? Wie ich mit Religiosität oder Religion umgehe. Die Zugehörigkeit zu einer Religionsgemeinschaft an sich hat in den letzten Jahrzehnten ja massiv abgenommen, laut der Daten, die wir haben. Braucht es denn da überhaupt noch einen Unterricht in Religion in der Schule?
Also auf jeden Fall. Es gibt unterschiedliche Bedeutungen, oder, wo Religionsunterricht kann in der Schule einnehmen. Einerseits Religion als Bildungsgut, und wo man auch über Menschheitsgeschichte nachdenkt, über Denkfiguren von der Menschheitsgeschichte, über Gemeinschaftsformen und so weiter. Auf der anderen Seite gibt es Fragen, die man anhand auch von religiösen Praktiken kann vertieft bearbeiten, wie gerade zum Beispiel die Frage der Zugehörigkeit, mhm, oder Fragen von gesellschaftlicher Relevanz, wie sie im Moment da sind, zum Beispiel Perfektionismus, Leistungsdruck, aber auch Klimawandel mit der Endlichkeit der Ressourcen. Und dort sind Religionen auch sehr interessant, weil sie bauen ja ihre ganze Zivilisationsleistung auf diesen Begrenzungen, die Menschen haben, auf der Endlichkeit, auf dem Nichtwissen, auf dem Nichtkönnen. Und insofern sehe ich von diesen Fragen her ein grosses Potenzial, auch in der Bildung, um gerade über die Fragen, die wir aktuell haben, über die Religionen dann können nachzudenken und dort eigentlich dran anzukommen, um was geht es jetzt eigentlich.
Also Religion eigentlich auch als Zugang, um genau über diese brennenden, absolut, Probleme, absolut, Phänomene, ja, Spannungsfelder und so weiter nachzudenken. Wie muss man sich denn eigentlich den Religionsunterricht vorstellen? Wie läuft denn das ab in den Schulen? Herr Schellenberg. Können Sie uns da vielleicht ein bisschen etwas sagen?
Müsste ich da vielleicht präzisieren, von welchem Religionsunterricht wir reden? Ja. Also es gibt verschiedene Religionsunterricht. Ich bilde Lehrpersonen für die Volksschule aus und von daher ist das mein primärer Fokus. Da ist es so, dass es in den allermeisten Kantonen einen obligatorischen Religionsunterricht gibt. Und das bedingt, dass er nicht konfessionell prägt sein darf. Er muss für alle zugänglich sein. Und das meint natürlich nicht nur, dass niemand davon abgehalten ist, sondern als Bildungsraum muss er zugänglich sein, egal ob ich einen religiösen oder nicht religiösen Hintergrund habe, egal was für eine Familie dass ich komme. Und das gewährleistet aktuell Lehrplan 21 mit dem Fach ERG, oder in Zürich heisst es RKE, wo Religion als Bildungsgegenstand vorkommt. Und zwar immer entlang von Gesellschaftsfragen letztendlich. Also es geht ums Zusammenleben, es geht darum, Gemeinschaft zu bilden. Mhm. Und auch immer im Konglomerat mit anderen Fachperspektiven, wie zum Beispiel über Ethik oder Gemeinschaft.
Das heißt, es nehmen alle Schülerinnen und Schüler daran teil. Es ist auch ein Lernen über die Religionen.
Ja, das ist korrekt. Es ist nicht ein sozialisiert werden in eine Religion rein. Das wird an die Eltern bzw. an die Religionsgemeinschaften delegiert, was ich persönlich auch richtig finde in diesem Kontext. Das heisst aber nicht, dass wir irgendwie in Distanz würden bleiben zur Religion. Ich würde jetzt nicht so weit gehen wie der Rolf, dass ich würde sagen, es geht auch darum, Religion zu nutzen als mögliche Brille, weil das würde ja die ausschliessen, die eben keinen religiösen Bezug haben. Aber es geht tatsächlich darum, miteinander zu sein, einander sehr gut zuzuhören und ein Verständnis füreinander aufzubauen. Und das heisst auch, dass ich einen Umgang anfange damit zu lernen, mit meinen eigenen Grenzen Sachen zu verstehen. Wenn ich also religiösen Weltbildern begegne, die ich entweder nicht teile oder schwer finde, nachvollziehen, dann muss ich Ressourcen aufbauen und trotzdem einen Umgang damit haben, weil die letztendlich Verpflichtung bleibt, gemeinsam Gesellschaft zu bilden.
Vielen Dank. Jetzt ist es ja so, dass so diese ganz stark abrahamitisch geprägten Begriffe wie Glaube, Gebet oder Gott ja auch bei vielen Menschen, Schülern und Schülerinnen, auch eine Ablehnung auslösen oder auslösen können. Begriffe wie Yoga, Achtsamkeit oder Meditation sind aber sehr en vogue, könnte man sagen. Jetzt, wie löst denn dieser Religionsunterricht so dieses Spannungsfeld auf? Oder wie geht er damit um, dass bestimmte Begriffe eben eher, wie soll ich sagen, gerade nicht so modern sind oder eben als veraltet auch vielleicht angenommen werden und hier ganz andere Trends, solche Auseinandersetzungen eigentlich auch dann dominieren?
Also wichtig ist im Religionsunterricht, egal wie er gestaltet ist, immer eine gewisse Art von Vermittlung von verschiedenen Sichtweisen, Perspektiven, von verschiedenen Begriffen und eine Übersetzungsleistung von früher auf heute oder von anderen Kulturkontexten in diesen Kulturkontext. Und insofern sind die Begrifflichkeiten, die Sie eben gerade angesprochen haben, eigentlich auch in diesem Kontext verraten. Wir müssen übersetzen, sagen, was ist, vergleichen, Ähnlichkeiten, Differenzen festlegen und diskutieren. Ich glaube, man muss manchmal noch mehr machen. Man muss manchmal einfach auch schauen, woher, also zum Beispiel, woher kommt eine Faszination für etwas, woher kommt die Ablehnung von etwas, was sind die Gründe dafür, warum gilt etwas plötzlich als sehr unverständlich und etwas anderes, wo eben sehr ähnlich ist, als sehr attraktiv. Und dort ist es ganz wichtig, dass man die Übersetzungsleistung in die Richtung macht, dass aus Unverständlichen verstehbar bleibt. Dass also auch eine Praxis vom Beten als vernünftige Praxis innerhalb von einer pluralistischen Gesellschaft kann verstanden werden. Und dort müssen wir an existenzielle Fragen herangehen. Warum betet jemand? Warum meditiert jemand? Und das miteinander in Verbindung bringen. Oder die Leute, die dieses oder jenes machen oder gar nichts, in Verbindung behalten.
Also die Übersetzung, eigentlich die große Herausforderung, wenn ich Sie richtig verstehe, ist auch genau diese Übersetzungsleistung, das Herstellen von Verbindungen, das Herstellen von eigentlich vielleicht sogar Analogien, zu finden zwischen verschiedenen Praktiken vielleicht auch, verschiedenen Begrifflichkeiten. Würden Sie das auch sagen, Herr Schellenberg, dass das eine der größten Herausforderungen ist oder genau mit diesen Begrifflichkeiten im Unterricht auch umzugehen und diese Verbindungen zu knüpfen?
Ich denke, es ist ein Teil, fast noch wichtiger von dem, was der Rolf gesagt hat, denke ich, dass man anfängt zu differenzieren zwischen verschiedenen Kontexten. Ja. Wenn wir für solche Begriffe wie Gebet oder Meditation oder so reden, dann suggerieren wir, als gäbe es eindeutig Verständnis von dem. Dem ist aber nicht so. Fragen Sie 10 Leute und Sie werden 10 verschiedene Antworten dazu bekommen, was Sie unter Gott sich vorstellen oder was für Sie das Gebet ist. Und ich glaube, das zu lernen ist etwas ganz Wesentliches, dass die Begriffe eben von konkreten zeitlichen und auch geografischen Kontexten abhängig sind und Menschen sehr Unterschiedliches können bedeuten. Und dass man da zum Beispiel auch zwischen gelehrter und gelebter Religion unterscheidet. Das heisst, das, was sagen wir, eine kirchliche Gemeinschaft sagt, was unter Gebet könnte verstanden werden, sich kann unterscheiden von dem, was die einzelnen Angehörigen darunter verstehen. Mhm. Und dass deswegen nicht das eine richtig und das andere falsch ist, sondern ist ein Teil von der Realität. Mhm. Was ich gerne aus der Sicht der Schülerinnen würde ergänzen, ist, dass ich glaube, dass gerade bei den Schülerinnen es nicht eher umgekehrt ist. Ich glaube, es ist eher so, dass ihnen Begriff wie Gebet, Gott, geläufiger sind, als dass sie von Yoga und Achtsamkeit würden reden. Klar hören sie das und lesen sie das, aber ich glaube, ihre Verhandlung gerade in einer sehr heterogenen Klasse, die wir haben, kulturell sehr heterogen, ist es näher, dass man mal über das Thema Gebet spricht, weil jemand Frage hat nach dem Gebet, als dass man jetzt über Achtsamkeit würde reden. Von den Schülerinnen aus.
Kommt auf die Stufe drauf an.
Ja. Richtig, ja. Im Gymnasium ist es wahrscheinlich etwas anders, aber wenn ich auf den Sek 1 schaue, erlebe ich eher das umgekehrt.
Sehr spannend. Sie haben vorher was angesprochen, Herr Schellenberg, was mich auch beschäftigt bei dieser Frage. Sie haben vom Leben der Erfahrungen, also von gelebten Erfahrungen auch gesprochen, die auch Religion ausmachen. Jetzt könnte man natürlich die Frage stellen, wie ist denn so etwas möglich in einem Religionsunterricht, dass Schüler und Schülerinnen nicht nur über die Religion etwas erfahren oder die Religionen etwas erfahren, sondern eben auch Zugang zu religiösen Erfahrungen erhalten können. Ist das Teil dieses Unterrichts?
Also ich finde, es ist nicht Aufgabe der Schule, religiöse Erfahrung zu ermöglichen. Mhm. Ich finde, es ist Aufgabe der Religionsgemeinschaften. Und zudem ist es so, dass es die Eltern sind, die bis Kind 16 sind, entscheiden, ob der religiöse Horizont zu ihrem Leben soll gehören oder nicht. Aber ich finde, es gehört zum Bildungsauftrag, religiöse Erfahrung von Menschen irgendwie verständlich zu machen. Mhm. Oder einen Sinn oder vielleicht eine Annäherung herzukriegen. Okay. Ich gebe ein Beispiel. Okay. Wenn wir mit Schülerinnen in eine serbisch-orthodoxe Kirche gehen und sie dort mit dem Pfarrer reden und wie er redet, der ganze Raum hat eine Wirkung. Mhm. Und irgendwie durch das, was sie erleben, verstehen sie bestenfalls etwas von dem, was es dem Priester zum Zentrum von seiner Religion macht. Mhm. Es ist aber immer noch zu unterscheiden von dem, was er tatsächlich fühlt. Ich würde also nicht so weit gehen, dass nur weil ich da eine Ahnung habe, dass ich tatsächlich etwas darüber weiss.
Ja.
Es kann aber auch das Gegenteil passieren. Dass ich in völligem Unverständnis dort bleibe und es nicht nachvollziehen kann, was immer so gefällt an dem. Ich finde es vielleicht sogar irritierend oder abstoßend. Und mit dem muss ich auch einen Umgang finden können. Das finde ich viel relevanter, als dass ich jetzt müsste einen Zugang zu religiöser Erfahrung schaffen. Zudem könnte es auch nicht. Und zweitens würde ich noch gerne sagen, etwas, was Lehrpersonen gerne machen, sie können gerne mal meditieren mit Schülerinnen, um etwas über die buddhistische Praxis zu lernen. Da habe ich einerseits grosse Fragezeichen, und zwar dann, wenn es darum geht, eine Praxis, die Jahrtausende Jahre alt ist und wo Menschen viele, viele Jahre praktizieren, die Annahme, dass wenn ich einmal 45 Minuten her sitze, dass ich etwas Relevanz verstehe von dem, was ihre Religiosität ausmacht, finde ich mindestens einmal fragwürdig. Und die Erfahrung zeigt auch, dass immer ein Teil von diesen Schülerinnen es einfach nur sehr schwierig findet, sie tut ihnen alles weh und sie fragt sich nachher noch umso mehr, wie jemand dazu kommt, so eine Praxis zu machen. Also ist die Frage, habe ich wirklich etwas verstanden, oder bin ich eigentlich nur noch tiefer meinem Unverständnis begegnet?
Ja, also könnte auch kontraproduktiv wirken, wenn ich Sie richtig verstehe. Ja, Sie nicken, Herr Bosser.
Ja, ich denke, das ist immer eine Gefahr, wo wir drinstehen. Also ich stimme dem absolut zu, was du gesagt hast. Es ist immer eine Gefahr, wo wir drinstecken, wenn man über Religionen redet. Wir sind aufs Überreden und auch darüber reden angewiesen, aber auch auf Begegnungen. Aber dort müssen wir immer damit rechnen, dass Unverständnis auch grösser wird. Ja. Und wenn das mal der Fall ist, kann das Diskursivität stärken. Aber es sollte eigentlich nicht der Regelfall sein, sondern wir müssen eigentlich Verständnis fördern. Und dort sind wir wirklich gefordert, dass wir an universelle menschliche Dimensionen herangehen, an existenzielle Fragen und unterschiedliche Bearbeitungen von denen und Antworten. Und dann sind wir eigentlich im Gespräch miteinander. Dann können wir vermitteln, dann können wir übersetzen. Mhm. Und dann wird es nicht zu etwas ganz anderem, zu etwas Fremdem, wo ich nichts damit zu tun habe. Ja.
Ich würde das gerne aufnehmen mit der Diskursivität. Das sehe ich auch so. Also, es ist in dem Sinne nicht schlecht, wenn man es nachher noch weniger versteht. Mhm. Aber wenn es fachdidaktisch und pädagogisch gut begleitet ist, kann es eben genau auch die Begegnung vertiefen. Mhm. Indem ich kann sagen, du, ich verstehe es im Fall jetzt noch weniger. Aber dann hat es gegenüber Gelegenheit, von sich zu erzählen. Und dann können wir wieder üben, zuzuhören und zu merken, wenn ich dir zuhöre, merke ich, du machst das wirklich gern. Mhm. Wenn ich es vielleicht selber nicht aus meiner Praxis verstehe. Aber ich glaube dir das, weil in dem Gespräch ist es spürbar, dass dir das etwas ganz Bedeutsames ist.
Ja, um wirklich einen religiösen Diskurs auch betreiben zu können, wo ich dann wirklich auch, wo das Verstehen im Vordergrund steht, oder? Gerade die aktuellen Kriege auf verschiedenen Teilen dieser Welt zeigen ja auch, dass die Konflikte auch gerade zum Thema Religion auch Auswirkungen auf die Schulen auch hier in der Schweiz haben können. Zum Beispiel sieht man ja auch ganz zuletzt Zunahmen von Antisemitismus, auch Anti-Islamismus in den Schulen. Kann denn dieser religiöse Diskurs auch als Mehrwert für eben dieses gegenseitige Verständnis sein? Und wenn ja, wie könnte das aussehen?
Also ich denke, das Verständnis muss wirklich einerseits über Wissen gehen, also ich muss einiges wissen und eben in die Differenzierung, wie wir es bis jetzt ausgeführt haben. Und auf der anderen Seite muss, wenn Sie Konflikte ansprechen, das Verständnis auch dort angehen, dass ich überhaupt verstehe, warum dass es jemandem etwas so wichtig kann sein, dass sogar Gewalt in Betracht kommt. Mhm. Also ich muss zuerst mal dort ankommen, dass ich überhaupt verstehe, wo die Emotionen sind. Und für das muss ich eigentlich Emotion und Bedeutsamkeit zusammenbinden. Und dort müssen wir daran arbeiten. Mhm. Und erst dann kann ich es dekonstruieren und wieder schauen, ja, wie könnte ich denn das wieder entflechten. Mhm.
Mhm. Also eigentlich als erster Schritt eine Art Perspektivenwechsel vorzunehmen, genau. Wenn ich Sie richtig verstehe.
Oder? Und auch gerade den Konflikt in der Aggressivität können nachvollziehen.
Ja, nachvollziehen.
Mhm. Sonst kann ich nur von weit draußen sagen, ja, hört doch mal auf. Mhm. Ja, was haben wir überhaupt?
Ich glaube, man kann auch noch andere Dimensionen unterscheiden. Das ist mal, dass ich mich mit der Sache auseinandersetze. Mhm. Immer dann, wenn etwas in der Welt passiert, wo die Menschen erschüttert und die Schülerinnen und Schülerinnen in die Schule kommen mit dem und sie aufgebracht sind, dann gibt es auch Momente von der pädagogischen Verantwortung, wenn ich ihnen zuerst mal als Mensch begegne und sage, es ist okay. Und zuhören, schauen, was sie umtreibt, was ihnen Sorgen bereitet, was ihnen vielleicht auch Angst macht. Also, ich glaube, das ist ganz eine wichtige Ebene, die auch mitspielt. Und dort kann die Sachebene wieder zu einer Erklärung vielleicht beitragen, auch wenn vieles unklar bleibt und es vielleicht auch weiterhin Angst macht. Und das Fach selber, glaube ich, bietet einen Raum für die Gespräche. Mhm. Es hat Platz für genau solche Themen zusammen anzuschauen. Mhm. Und es hat auch ganz konkrete Methoden, wie zum Beispiel eben das Begegnungslernen, dass wir zum Beispiel Menschen einladen, die ins Gespräch kommen, wo Vorurteile abgebaut werden, wo aus Stereotypen Bilder plötzlich reale Menschen werden. Mhm. Ich will es nicht überschätzen, die Wirkung von diesen Angeboten, aber es sind welche, die mindestens in Einzelfällen sich immer wieder als sehr produktiv zeigen und dass sie etwas verändern und das Reden verändern, wie Jugendliche oder Kinder dann über die Sachen anfangen zu reden. Mhm.
Sie bilden ja auch die zukünftigen Lehrpersonen aus, genau zu diesen Themen, eben Ethik, Religionen und Gemeinschaft. Wie ist denn die Resonanz bei den Studierenden? zu dieser Auseinandersetzung oder eben zu diesen verschiedenen Möglichkeiten, die genau dieser Unterricht bietet? Was haben Sie da für Erfahrungen gemacht?
Ich kann generell sagen, dass an der PH Zürich, und ich wüsste von anderen PHs nichts Gegenteiliges, das Fach sehr beliebt ist. Es wird sehr viel gewählt, für das es eigentlich in der Stundentafel nicht sehr gewichtig ist. Im Moment sogar noch ein bisschen Zunahme, seit die Ethik noch mit dazugekommen ist. Ich finde, das hat dem Fach noch etwas Zusätzliches an mich eingestellt. In der Praxis ist es dann leider so, dass es zum Teil nicht geben wird, weil wir in einer Gesellschaft leben, wo gewisse Fächer einen höheren Wert zumessen, sei das Mathe oder Deutsch oder Ähnliches. Und dann ist religionsbezogene Fächer gerne mal die, die man fallen lässt. Mhm. Hingegen die Lehrpersonen, die es kennen, die berichten durchweg sehr, sehr positiv davon. Ja. Mit grosser Freude. Sie berichten davon, dass sie mit den Schülerinnen ganz anders ins Gespräch kommen, dass sich die Schülerinnen auch anders zeigen können. Mhm. Und würden es nie hergeben. Also ich finde von daher die Resonanz sehr positiv.
Ist das in St. Gallen auch so?
Ich kann das absolut unterstreichen. Ja. Also gerade jedem Detail von dem, was du da ausgeführt hast. Von den Studierenden eben auch ein grosses Interesse, aber auch eine grosse Ahnungslosigkeit zum Teil, Verunsicherung bis Angst, was dann eben manchmal dazu führt, dass es eben auch weniger geben wird, weil sie dann nicht sich sicher fühlen. So.
Also eigentlich auch ein Votum dafür, ein bisschen mehr Selbstsicherheit auch den zukünftigen Lehrpersonen mitzugeben, dann darauf zu pochen, dass dieses Fach auch unterrichtet wird oder dass das nicht das Erste ist, das aus dem Stundenplan weggestrichen wird. Absolut, oder bei irgendwelchen Aktivitäten dann fällt. Wenn Sie beide jetzt ein persönliches Schlussplädoyer machen würden und ich mache einen Satzanfang, Bildung braucht Religion, weil... Was wäre dann der Schluss dieses Satzes für Sie beide? Ich fange am besten gleich mit Ihnen an, Herr Schellenberg.
Ich erlaube mir, es umzustellen und zu sagen, Bildung muss sich mit Religion beschäftigen, weil Religion ist ein wichtiger Teil von unserer Gesellschaft. Es gibt öffentliche Diskurse, wo es auch um Religion geht. Und wir müssen an diesen Diskurs teilhaben. Wir müssen sie auch lesen, wir müssen sie verstehen. Religion ist etwas, was unsere Kultur mitprägt, von Gebäude bis hin zu popkulturellen Sachen, wo religiöse Anleihen vorkommen. Das muss ich irgendwie, ich muss einen Umgang damit haben, ich muss das können lesen. Und letztendlich sind wir in einer religiös pluralen Welt. Wir haben Menschen mit verschiedenen Bezügen zur Religion, ablehnend, affirmativ, also befürwortend, ganz unterschiedliches. Und wir wollen zusammen Gemeinschaft bilden. Und für das müssen wir miteinander können reden, wir miteinander können zuhören, miteinander können fragen. Und für das braucht es zentrale Kompetenzen, die in der Schule erworben werden.
Danke vielmals. Und für Sie, Herr Bossart, Bildung braucht Religion, weil?
Darf ich spielen mit diesen Worten? Also Religion braucht auch Bildung. Also wir brauchen auch Leute, die sich Religionen zugehörig fühlen, die über ihre Religionen Bescheid wissen, über andere, die ein gewisses Bildungsniveau haben auf diesen Fragen. Das ist die eine Funktion von dem Unterricht. Und das andere ist, Bildung braucht Religion im Sinn vielleicht, weil Bildung ist immer eine Art Dezentrierung vom Ich wegführen, von der Beschäftigung mit mir in andere Dimensionen, auf andere Art, andere Zeiten. Mhm. Und Religionen bieten dort einfach ein unglaubliches Potenzial.
Vielen Dank an Sie beide für dieses sehr spannende Gespräch, das leider schon wieder vorbei ist. Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie sich vertiefter mit der Thematik beschäftigen wollen, finden Sie mehr Informationen einerseits zum Netzwerk Fachdidaktik, Religionen, Kulturen, Ethik unter phzh.ch/nfrke oder auch Informationen zu dem Master Fachdidaktik, Ethik, Religionen und Gemeinschaft, ERG kurz, auf der Webseite der PH Zürich oder direkt bei Urs Schellenberg, den Sie sehr gerne kontaktieren können. Herzlichen Dank an Sie beide für diese spannende Unterhaltung. Alles Gute.
Vielen Dank.
Merci vielmals.
Sie hörten Resonanzraumbildung, ein Podcast der PH Zürich. Diskutiert haben Urs Schellenberg und Rolf Bossart. Moderation Wiltrud Weidinger.